Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Nicole Nietzsche und Mike Klops.
Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen, nur dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on Fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Paxtraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment, Edutainment, Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Payment and Banking Fintech Podcasts. Heute widmen wir uns einem Thema, das sowohl für eure Finanzen als auch vielleicht für unsere Umwelt von ganz großer Bedeutung ist. Und zwar wollen wir heute über das Thema digitale Investments in erneuerbare Energien sprechen, auch bekannt als Impact Investing. Und wir freuen uns ganz besonders, heute einen Experten auf dem Feld oder Thema zu Gast zu haben, und zwar Simon Brunke. Er ist CEO von Exporo. Simon wird uns hoffentlich heute ein paar spannende Einblicke zu dem Thema geben, wie wir nicht nur als Privatanleger einfach und digital in sowas wie Solarenergie oder Photovoltaikanlagen investieren können. Wir wollen auch darüber sprechen, wie der Markt sozusagen gerade oder wo der Markt gerade steht, ob es ein boomender Markt ist in erneuerbare Energien in Deutschland, wie digitale Plattformen wie Exporo den Zugang zu nachhaltigen Investments demokratisieren. Und wir möchten über die Möglichkeiten zur Portfoliodiversifikation durch diese innovative Anlageklasse sprechen. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Simon, und ganz herzlich willkommen meinem Co-Host Mike. Schön, dass ihr beide da seid.
Moin Nicole, moin Mike.
Hallihallo auch von mir. Ich freue mich.
Simon, ich habe dich jetzt schon ganz, ganz kurz vorgestellt, aber du kannst das natürlich viel, viel besser. Sag doch einmal ganz kurz, wer bist du, was machst du und wo bist du gerade vor allem?
Ja, sehr gerne. Ganz, ganz kurz wird natürlich schwierig, aber ich werde es aufs Minimum reduzieren. Simon, komme aus Hamburg, 44 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder, ein Hund und sitze gerade in der Hamburger Hafen City bei uns im Büro der Exporo. Wir sind schon seit 7 Jahren hier, seit 11 Jahren am Markt als Exporo. Haben bisher viele Real Estate Investments gemacht, seit einem Jahr auch erneuerbare Energien, und freue mich natürlich, hier möglichst viele Insights sehr transparent mit euch zu teilen.
Ja, da kann ich ganz kurz sagen, wir durften dieses Jahr zu Gast bei euch im Büro sein, also wirklich ein ganz, ganz toller Komplex mit spektakulärer Aussicht und toller Dachterrasse, direkt mit Blick auf die Elbphilharmonie, also sehr, sehr schön, aber das nur am Rande.
Ihr seid immer eingeladen, kommt gerne wieder.
Ist es auch ein Bürohund?
Ja, meistens. Ist ein geteilter Hund, ja, ein bisschen Patchwork-Hund, von daher halbe Zeit im Büro und halbe Zeit woanders. Aber wir haben, glaube ich, 6, 7 Bürohunde. Wenn alle da wären, sind sogar 12, aber es gibt ja Remote-Arbeit, von daher haben wir selten alle Hunde zusammen. Das wird auch zu laut werden, glaube ich.
Ja, wie bekommen wir jetzt den Schwenk hin? Aber lass uns doch direkt ins Thema einsteigen. Simon, ich habe eben schon mal so ein paar Buzzwords gesagt. Impact Investing. Kannst du mal ganz kurz erklären, was sich denn hinter der Begrifflichkeit eigentlich verbirgt und wie unterscheidet sich es denn eigentlich zu traditionellen Investmentstrategien?
Ja, ich starte gerne einen Versuch. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es verschiedenste Interpretationen, ja, von Impact und von Investing. Ich würde mal sagen, die traditionelle Sichtweise von Investing ist natürlich, ich möchte Rendite machen, maximale Rendite und egal wie. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Trends dahinter, dass auch schon mal Assetklassen ausgeschlossen worden sind, wie zum Beispiel Kinderarbeit, Waffenindustrie etc. Trotzdem ist das alles irgendwie Investing. Und bei Impact Investing geht es einfach darum, auch einen Mehrwert zu schaffen, sowohl sozial, ökologisch zum Beispiel, das sind so die beiden ganz großen Stoßrichtungen natürlich, dass ich halt nicht nur einen finanziellen Gegenwert bekomme für mein Investment, sogar auch etwas damit leiste, etwas verändere, etwas anschiebe, andere Menschen damit helfen kann. Und daher ist dieser Begriff Impact Investing natürlich vielseitig gebraucht, ja, und verwendet, aber das wäre meine Interpretation, also halt nicht nur ein klare Zins, Absichtserzielung zu haben bei meinem Investment, sondern auch einfach für dich Impact zu leisten, sozial oder ökologisch, um einen Mehrwert zu schaffen für die Umwelt, für die Menschen und natürlich auch für mich als Investor.
Wenn ich da mal nachhaken darf, Simon, ich meine, Investing hat ja immer Impact. Das heißt, wir reden hier von einem positiven Impact bei euch. Es gibt ja auch dann die dunkle Seite des Impacts, wenn man in irgendwelche Kohleminen in Indien investiert. Was ich mir schwierig vorstelle, und da würde mich deine Meinung und Insights interessieren, das Problem ist ja oft die Nachvollziehbarkeit. Also man nimmt sich irgendwie vor, irgendwas, wenn ich mir eine Jeans kaufe, die nicht irgendwie in Bangladesch zusammengenäht wurde. Aber das Problem ist ja oft die Nachvollziehbarkeit. Wie stellt ihr denn sicher, dass, wenn ich jetzt bei euch investiere, also bei euch, also wenn ich mit euch zusammen investiere, dass auch die Projekte entsprechend ja einen positiven Einfluss auf das Environment haben und eben keinen schlechten?
Ich glaube, also zwei Themen, Vertrauen und Transparenz. So, Vertrauen muss man sich natürlich aufbauen, muss man sich erarbeiten. Das kriegt nicht jeder. Ich glaube, bei Jeans ist recht einfach. Es gibt wahrscheinlich gar keine in Europa hergestellte Jeans. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Doch. Nein, gibt schon, weiß ich. Gibt ja auch viele Berichte drüber. Also ich glaube, grundsätzlich ist relativ klar, wir haben einzelne Projekte, Asset by Asset. Das sind im Regelfall bei uns nur Photovoltaikanlagen, die wir finanzieren, auch nur in Deutschland. Ich kenne den Kapitalnehmer, das Projekt, die Lage, Mikrolage, Makrolage, wie viel Megawatt Leistung ich hier dort produziere. Wir haben natürlich bei uns einen sehr starken DD-Prozess, also Prüfungsprozess von der Akquiseprüfung bis zum Vertragsschluss quasi mit dem Darlehensnehmer, wo diese ganzen Themen abgehakt sind. Wir stellen sie auf der Webseite natürlich auch vor. Also wer bekommt das Geld, was wird gebaut, wann ist der Anschluss, was ist auch der Vorteil, die CO2-Ersparung ist mittelfristig natürlich durch diese Anlage. Von daher ist es bei uns relativ transparent, weil ich nur Asset by Asset finanziere. Es gibt natürlich auch Fonds, ja, die auch Impact draufstehen haben. Da wird schon schwieriger, weil da vertraue ich einem Asset Manager, dass er die richtigen Projekte auswählt. Das heißt, das ist eine Stufe weitergefasst. Da muss ich dann natürlich dem Asset Manager vertrauen, die richtigen Projekte auszuwählen. Bei uns ist es dadurch, dass es Asset by Asset ist, also Investment by Investment, und ich selbst entscheide als Investor, möchte ich da investieren oder nicht, suche ich mir also diese Impact Investings selbst halt aus. Und da wir aktuell nur im Bereich Photovoltaik unterwegs sind, beim Bereich erneuerbare Energien, ist es relativ einfach. Ich glaube, später, wenn man dann neue Themen anschiebt, die noch gar nicht so richtig greifbar sind und nicht bankable sind, also nicht von Banken finanzierbar sind, dann wird es schon ein bisschen komplizierter, da die richtigen KPIs darzustellen, um auch wirklich nicht nur Vertrauen zu haben, sondern auch die Transparenz zu schaffen, ein echtes Impact mit zu erzielen.
Wenn ich da ganz kurz nachhaken darf, auch wenn du auf Solar schaust, also ich bin erstmal pauschal ein sehr guter, großer Fan von erneuerbaren Energien, insbesondere natürlich auch von Solar oder Photovoltaik. Nichtsdestotrotz kommen dann natürlich auch dort Dinge zum Einsatz, seltene Erden, keine Ahnung. Also wo hört bei euch die Transparenz auf? Also sagt ihr, okay, da ist eine Anlage und wir gehen einfach davon aus, dass das Material oder das, wie die Anlage gebaut worden ist, dass das alles entsprechend sauber ist? Oder sagt ihr wirklich, nee, wir wollen bis zum letzten Punkt in der Lieferkette, bieten wir die Transparenz? Oder vielleicht rede ich auch Unsinn und bei einer Solaranlage kommt gar nichts irgendwie seltene Erden zum Einsatz. Belehre mich also gerne eines Besseren.
Ja, und vor allem noch die Frage, könnt ihr überhaupt bis zum letzten Ding transparent sein? Also das ist ja auch manchmal eine Herausforderung in der Lieferkette.
Ja, absolut. Also ich glaube, 100% wird so wirklich niemand aktuell darstellen können in der Lieferkette. Natürlich ist immer das Ziel, irgendwie 100% zu gewährleisten. Bei uns ist relativ einfach. Der Darlehensnehmer wird natürlich eh umfänglich geprüft. So der Social Footprint wird geprüft, die Bonität, die Vergangenheit, Track Record hat er schon vielfach umgesetzt, solche Projekte. Also da ist eine gewisse Traction vorhanden. Bei den Modulen, also bei den zu verbauenden Komponenten, da setzt man nicht immer auf Tier-1-Produkte. Und ja, sie kommen aus Asien im Regelfall, weil es gibt keine europäischen Modulhersteller mehr, die überhaupt Photovoltaik-Module herstellen. Von daher musst du auf amerikanische oder asiatische Produkte setzen. Und das ist meistens dadurch gewährleistet, dass du einfach auf so Tier-1-Qualität einfach setzt bei den Produkten. Und da muss man natürlich auch wieder dem großen Namen vertrauen, dass das, was die sagen, dass es auch wirklich umgesetzt wird in der Herstellung dieser Module. Das heißt, dort hört die Prüfung irgendwann auf, dass du sagst, okay, ich habe hier Huawei, die haben bestimmte Kriterien in der Errichtung und auch in der Herstellung dieser Module, denen man halt vertraut. Weiter können wir nicht prüfen, das könnten wir auch gar nicht finanziell gewährleisten, da jetzt noch tiefer einzusteigen und Huawei selbst auf Herz und Nieren natürlich zu prüfen. Die geplante Leistung, das sind deutsche Netze hier im Prinzip, da weiß ich genau, wie viel Kilowatt-Peak-Leistung oder Megawatt-Peak-Leistung werde ich erzielen. Die wird angeschlossen, das ist nachgewiesen. Das heißt, die saubere grüne Energie, die produziert wird, die ist eigentlich zu 100% messbar, sowohl in der Planung als auch später in der Umsetzung. Und darauf kommt es natürlich auch an. Wir wollen ja hier auf 100% grüne Energie bis 2050 halt kommen, bis 80% 2030. Ich glaube, das Ziel ist auch sehr, sehr realistisch aktuell, dass das erreicht wird. Und das können wir natürlich durch die Prüfung und durch den Netzanschluss zu 100% auch nachweisen.
Also vor circa 2 Jahren gab es, glaube ich, keine, also wenn ich jetzt nochmal auf das größere Big Picture gucke, vor 2 Jahren gab es überall und immer das Thema ESG auf jeder Konferenz und jeder hat sich eben auch, weil er eben musste, mit dem Thema beschäftigt. Wie guckst du denn drauf? Gewinnen nicht nur die Investitionen in erneuerbaren Energien gerade an Bedeutung? Also wie ist deine Einschätzung? Ist das ein Warum oder ist es eher ein, das haben die doch oder das hätten die schon immer machen müssen?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber eins vorab, es ist so ein bisschen wie das Internet, ja. Also ESG ist gekommen, um zu bleiben. Es wird keine Welt mehr ohne ESG geben, so wie wir uns auch keine Welt mehr ohne Internet vorstellen können. Von daher, das Thema ist da. Du darfst gar, also staatliche Mieter dürfen gar nicht mehr Immobilien mieten, wenn sie nicht alle ESG-Kriterien erfüllen. Institutionelle Investoren dürfen schon gar nicht mehr investieren, wenn nicht alle ESG-Kriterien erfüllt sind, bei allen Investmentkategorien. Das ist nicht nur Photovoltaik, sondern auch Immobilien. Exporo ist ja auch tätig im Bereich Immobilien und erneuerbare Energien. Von daher ist das ein total relevantes Thema, nicht nur bei erneuerbaren Energien, die natürlich schon eine ganze Menge Checkmarks automatisch setzen, weil es erneuerbare Energien sind, sondern auch bei Gebäuden. Und da ist natürlich Deutschland wieder in so einer weltweiten Vorreiterrolle. Das könnte man jetzt wahrscheinlich 3 Stunden diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Dass wir hier alles auflegen, den Eigentumsbesitzern, den Projektentwicklern, ist schon echt massiv. Aber es ist gekommen, um zu bleiben. Von daher müssen diese Dinge umgesetzt werden. Das heißt, du hast viele, viele, viele Bestandsgebäude, gewerblich, Büroflächen, Wohngebäude natürlich, die alle nachgerüstet werden müssen, um auch irgendwann einen neutralen Footprint zu haben. Von daher haben wir hier nicht nur extrem viel Nachholbedarf, sondern wir haben auch extrem viel Investitionsbedarf in Impact Investments, denn auch das sind natürlich Impact Investments, also nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch, wenn ich Gebäude finanziere, die ich grün umwidme quasi mit diesem Investment, hat das einen sehr, sehr hohen positiven Effekt und erhöht auch meinen persönlichen Footprint natürlich, wenn ich es ermögliche, mit meinem Investment das Gebäude CO2-neutral werden zum Beispiel. Oder auch bei Neubauten, dass man darauf Wert legt, nur noch die Neubauten zu fördern, die dann irgendwann auch einen ESG-Platinum-Standard halt zu haben. Denn das sind Vorgaben, die jetzt Stück für Stück umgesetzt werden. Und das ist bei institutionellen Investoren, wie gesagt, schon angekommen in den letzten Jahren. Die dürfen eigentlich nur noch in diesem Bereich ESG positiv investieren. Und auch bei den normalen Retail-Investoren, also alle Investoren ab ein paar Tausend bis ein paar Hunderttausend Investmentvolumen, ist das Thema Impact, ESG-konform Investments immer größer. Es ist aber, muss man auch ehrlich sagen, in der Breite noch nicht angekommen. Es ist nicht so, dass jetzt 90% aller Anleger sagen, okay, hast du alle ESG-Kriterien erfüllt? Wie grün ist mein Footprint beim Investment? Es gibt immer mehr, die es anfragen und wir halten es auch für extrem wichtig, das zu ermöglichen. Aber es ist noch nicht so, dass jetzt die Mehrheit der Investoren dieses Thema nachfragt.
Welchen Einfluss glaubst du, wir haben im Vorgespräch 2, 3 Sätze dazu verloren und vielleicht, wenn wir zumindest mal eine kleine Kurve drehen, die politische Lage hat sich geändert. Die ändert sich natürlich auch irgendwie gefühlt gerade im Moment jede Woche, nicht immer zum Guten, aber nichtsdestotrotz hat sich die politische Lage geändert und die Bundesregierung löst sich auf. Hat die politische Stimmung Einfluss auf euch? Also bekommt ihr das mit im Investmentverhalten? Also es gab ja so eine Phase, da war grün ESG, also Nicole hat es gerade gesagt, nicht nur auf Events, das war ein Must-Have, du hast es auch gerade nochmal beschrieben, aber auch in der Stimmung, man wollte natürlich auch ganz aktiv, auch aus einer Privatanwendersicht, in Projekte investieren, wo man gesagt hat, okay, das ist grün und das war ein gesellschaftliches Thema. Und jetzt scheint es so einen kleinen Wechsel zu geben oder zumindest in der Wahrnehmung. Merkt ihr das? Also bekommt ihr solche politische Veränderungen mit oder sagt ihr, das ist eigentlich alles gesetzt und es geht hier um Big Business und die Leute wissen halt einfach, die bei euch investieren, dass das ein wichtiges Thema ist? Und ja.
Vielleicht 2 Antworten dazu. Denn ehrlicherweise auf der Anlegerseite, wie gerade schon erwähnt, merken wir es jetzt nicht so extrem, schon gar nicht die politische Stimmung, dass die wirklich aktiven Einfluss auf die heutigen Investmententscheidungen hat. Wir merken schon, dass dieses Thema grüne Investment, Impact Investments immer mehr gefragt wird, aber noch nicht bei der Mehrheit angekommen ist. Das wird aber jedes Jahr gefühlt mehr. Zweite Antwort natürlich auf die politische Lage, und das ist mehr auf der Angebotsseite, also die Investmentmöglichkeiten, die wir hier anbieten. Da wäre natürlich mal eine Klarheit der Politik, der Regierung sehr stark gewünscht. Es gibt natürlich verschiedenste Ansätze, ja, bin ich für Subventionen, gegen Subventionen, aber du brauchst Anreize natürlich, damit Investoren, also auch Projektentwickler in Immobilien, in erneuerbaren Energien auch wirklich diese Investments umsetzen. Dafür brauchen sie A, Stabilität und eine sehr klare Aussage der Politik und natürlich im besten Fall auch bestimmte Förderung oder ganz klar wissen, es gibt keine Förderung. Aber dieses Mal gibt es Förderung für bestimmte Bereiche, dann sind die Töpfe wieder alle, dann werden sie irgendwo eingefroren. Ist natürlich für Unternehmer extrem schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn es dort nicht wirklich 100% Klarheit gibt. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch wiederum für die Investoren in diese Projekte. Die wünschen sich auch eine bestimmte Stabilität natürlich, was Förderung etc. angeht, um auch dort gesunde Investmententscheidungen zu treffen. Aber nochmals, ich glaube, der Impact ist eher auf der Unternehmerseite wichtig. Also die Herrschaften und Damen, die wirklich Projekte kaufen, anschieben, umsetzen, dass die dort eine klare Guideline haben, auch von der Politik. Womit können sie rechnen und womit dann auch nicht?
Lass uns doch dann nochmal einen Schritt zurückgehen, auch nochmal auf euer Businessmodell und auch gezielt auf Exporo nochmal einzugehen. Beschreibt doch mal, wer ist denn euer klassischer Kunde, Kundin?
Der klassische Kunde ist zu 78% männlich noch, leider. Wir haben eine ganze Menge Initiativen, um auch natürlich dort mehr weiblichen Investoren Zugang zu bieten. Aber aktuell ist es noch so, 78% männlich, im Durchschnittsalter 48,7 Jahre. Das heißt, wir haben natürlich auch junge Leute mit 20, 25, 30 das erste Mal ihre ersten Investments tätigen. Also auch da fühlen wir uns wohl in der Rolle, dass Leute mal die Möglichkeit haben, mal mit 500 Euro mal ein Investment zu tätigen, so einen Prüfprozess, sich mal die Objekte anzuschauen, überhaupt mal Financial Education zu bekommen durchs aktive Ausprobieren mit sehr kleinen Tickets. Zeitgleich haben wir aber auch, das sagst du, das Durchschnittsalter 47 Jahre, auch Investoren, die 50, 60, 65, 70 plus sind, die halt sehr bewusste Investoren sind, die halt auch eher größere Tickets investieren, also eher so 20.000, 30.000 pro Investment, davon machen sie 20, 30 Tickets parallel oder auch 5.000 pro Investment und streuen dann auf 20, 30 verschiedene Investments, also die sehr bewusst Anlageentscheidungen treffen, die auch sehr bewusst sagen, dort investiere ich, dort nicht, dort investiere ich wieder, so ein bisschen das Thema Gamification, eigener Auswahlprozess natürlich des Investors, aber in Summe 48 Jahre alt, also der normale deutsche Anleger, der halt noch keinen Zugang hat, um jetzt in Millionenhöhe zu investieren, aber der auch schon Interesse hat, aktiv Investmententscheidungen selbst zu treffen und das nicht einem Banker oder einem Fonds überlassen zu wollen.
Und kannst du noch mal genau erklären, wie denn dann Investieren bei euch und auch ganz speziell in Photovoltaik dann funktioniert über eure Plattform?
Ja, sehr gerne. Funktioniert sehr einfach, nämlich mit wenigen Klicks kommt zum Investment. Aber da gehört eine Menge mehr dazu. Also unser höchstes Asset sind unsere Anleger, weil 99% der Investments kommen von bestehenden Anlegern der letzten 11 Jahre. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, unter dem Eisberg, ich gehe auf die Plattform, suche mir ein Projekt, was ich investiere, steckt extrem viel Arbeit. Das heißt, wir schauen uns über 30 bis 40 Investmentmöglichkeiten pro Monat an, haben ein Team von 20 Leuten, die diese Deals also finden, prüfen, strukturieren, umsetzen, Verträge schreiben, wir sind BaFin reguliert und eine ganze Menge Aufwand dazu. Dann kommen diese Möglichkeiten auf die Plattform, zum Beispiel Photovoltaik oder Wind Repowering kommt dann auf die Plattform rauf. Die Anleger, potenzielle Anleger werden informiert über die App mit der Push-Notification, über eine E-Mail, so wie sie es halt möchten, werden informiert, können sich dann über dieses Investment informieren, wo wird was gebaut, wie viel Megawatt, wie hoch ist der Impact, wer bekommt das Geld, wie viel Eigenkapital steckt drin, wie lange ist die Laufzeit, wie hoch ist das Risiko, seine Einschätzung, sein Exporo, kann sich also rund um das Investment einmal informieren und danach entscheiden, möchte ich investieren oder nicht und geht halt ab 500 Euro los bis 25.000 Euro, wir können auch höhere Investments ermöglichen und dann kann ich ein Investment tätigen und gebe quasi dem Projektentwickler Kapital, also ein Darlehen, um sein Projekt zu ermöglichen, habe eine feste Laufzeit, zum Beispiel 21 Monate, habe einen festen Zins, zum Beispiel 7,5%, und mit ein sogenannter Bulletloan, das heißt, es wird auch dann endfällig, wenn das Projekt vorbei ist. Und das Ziel ist natürlich, dass ich nicht ein Investment tätige, weil am Ende sind wir eine Investmentplattform, keine Tagesgeldplattform. Also ich habe immer noch ein bestimmtes Risiko pro Investment. Ich werde nicht müde, darauf immer wieder hinzuweisen. Wir tun schon eine Menge dafür, durch die ganze Selektion, gute Verträge, BaFin-Regulatorik etc., das Risiko eines Investments zu reduzieren. Wir kriegen es aber nicht auf null. Und deswegen, um es einfach zu streuen, das Risiko, sollte ich nicht ein Investment tätigen, sondern 10, 20, 30 verschiedene Investments lieber tätigen und mindestens mal 10 Investments tätigen. Deswegen ist auch das Mindestticket halt nicht 20.000, sondern 500 Euro, damit wir es jedem ermöglichen, breit gestreut in Immobilien und Projekte der erneuerbaren Energien zu investieren.
Warum habt ihr euch, also oder anders gefragt, im Moment, wir sprechen immer über Photovoltaik oder Solar, das ist doch perspektivisch wahrscheinlich nur ein Baustein, weil es gibt ja viele erneuerbare Energien. Gibt es einen Grund, warum aktuell nur Photovoltaik oder ist es einfach Zufall? Oder ja?
Ja, also Zufall würde ich es nicht nennen. Es ist einfach diese berühmte Low-Hanging Fruit. Photovoltaik wird stark aufgebaut, da gibt es sehr hohe Investmentsummen. Die Banken gehen etwas zurück, die Zinsen sind gestiegen, von daher ist es eine attraktive Investmentklasse. Ich tue A, was Gutes und B, kann ich es auch sehr gut kalkulieren. Warum? Photovoltaik ist bankable. Bankable heißt, auch Banken finanzieren diese Projekte halt mit. Deswegen war es für uns eine sehr gute Einstiegsklasse. Es ist recht ähnlich wie Immobilien. Ich habe einen Darlehensnehmer, ich habe Stromverkäufer, das ist wie die Mieteinnahmen. Also ich kann es sehr gut kalkulieren. Aber natürlich ist es erst der Anfang. Das machen wir jetzt seit über einem Jahr mittlerweile. Wir sind viel im Austausch natürlich mit Wind. Wind hat einen Nachteil, kann bis zu 9 Jahre Projektlaufzeit dauern. Das heißt, es passt nicht zu unserer Zielgruppe, die eher 2-3 Laufzeit halt haben möchten. Wind Repowering allerdings, also wo ich schon einen Windpark habe, Baurecht habe, Netzanschluss habe, wo ich nur ein Jahr refurbischen muss, also ich tausche die Windturbinen halt aus. Das sind Projekte, die stehen bei uns auch sehr weit oben, als es mit angeschoben zu werden. Battery Storage, jeder, der gerade auf Startup-Messen, Tech-Messen unterwegs ist, ESG-Konferenzen, Real Estate-Konferenzen, hat das Thema Battery Storage natürlich auf dem Schirm. Warum? Im Sommer produziere ich Energie, mittags, Sonne steht am höchsten, Energie ist teilweise negativ verkauft worden am Markt, also muss ich Energie speichern, um sie dann beim Verbrauch wieder auszuladen, natürlich aus diesem Battery Park. Sehr, sehr spannend, ist aber noch nicht so richtig bankable. Da sind Banken ganz vorsichtig, machen so 20%, 30%, 40% vom Investment, finanzieren die vielleicht. Deswegen lernen wir dort gerade, investieren aber noch nicht, ist aber sicherlich auch auf der Roadmap. Und dann gibt es natürlich neben Solar, neben Wind, neben Battery Storage auch viele Themen mit Wasserkraft und andere Themen, bis hin zu Forschungsprojekten. Aber wir müssen immer ein klares Risiko haben, klares Zins. Wir möchten es maximal prüfen können und deswegen sind wir aktuell im Bereich Photovoltaik, weil das ist gut zu prüfen. Das ist bankable und daher auch für uns ein einfaches Produkt, das wir anzubieten.
Ich finde, es macht ja total Sinn, auch wenn man drüber nachdenkt. Ne? Du hast es wunderbar beschrieben, die Laufzeiten, bis so ein Projekt mal wirklich anfängt, auch, naja, in Anführungsstrichen Geld zu verdienen. Also einen Windpark baust du halt nicht an 2 Tagen. Eine Photovoltaikanlage vielleicht auch nicht an 2 Tagen, aber deutlich schneller als ein Windpark oder ein Wasserkraftwerk. Also von der Seite super Erklärung und wenn man drüber nachdenkt,
sehr nachvollziehbar. Aber kurze Ergänzung. Die Bauzeit ist das kleinste Problem. Es geht mehr um Genehmigung und der Netzanschluss. Und das sind hier die ganz großen Herausforderungen für den Unternehmer, bis ich dort durch die ganzen Gemeinden durch bin, bis ich Erlaubnis bekommen habe, einen Windpark zu bauen, Photovoltaik zu bauen. Das sind halt ganz andere Laufzeiten. Bei Photovoltaik gibt es einen Vorteil, es gibt bevorzugte Flächen, da habe ich beschleunigte Verfahren. Und als Exporo prüfen wir eigentlich nur Projekte, die schon Baubeschluss haben, Aufstellungsbeschluss haben, die auch wirklich jetzt ready to build heißt sie dann. Da muss quasi nur noch gebaut werden, um dann jetzt angeschlossen zu werden. Auch da gibt es Restrisiken, ja. Kann ich bauen, habe ich die Module, brauche ich ein Umspannwerk dort. Also es gibt immer noch ein paar Restrisiken, die wir prüfen natürlich, um ein gutes Investment zu haben. Aber dadurch sind wir dort deutlich schneller. Bei Wind, so lange Laufzeiten, bis du die Erlaubnis halt hast zu bauen. Das ist, es gibt Projekte, die stecken seit 15 Jahren fest in den Gemeinden. Ja, so jedes Jahr wird es verschoben. Verrückt.
Aber das würde ja auch bedeuten, wenn die Politik sich wirklich einbringt und dort eine Veränderung bringen würde, also beispielsweise Windkraft wird mehr ausgebaut, die Verfahren werden beschleunigt, dann wäre es auch für euch wieder interessanter, richtig?
Absolut. Je mehr Ausnahmen es dort gibt, also je mehr klare Ausnahmen von, ich habe da einen beschleunigten Prozess, dass das Projekt auch realisierbar ist, wäre natürlich für uns sehr, sehr gut. Aber auch hier gilt, es gibt verschiedenste Interessensgemeinschaften. Jeder möchte den Ausbau von Wind haben, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Den Ausbau von Photovoltaik möchte jeder haben, aber bitte nicht diesen schönen Maisfeld, was ich da, oder mein Kornfeld hier bei Hamburg. Ja, das wäre ja schlecht, wenn da Photovoltaik draufsteht. Von daher ist es nicht so einfach und da muss man auch mal ab und zu ein bisschen Verständnis für die Politik haben, die halt eine Menge Interessensgemengen dort berücksichtigen.
Das heißt nochmal zusammengefasst, wenn ihr Projekte auswählt, dann guckt ihr vor allem, welche tatsächlich schon von der Antragsstrecke schon relativ weit sind, wo ihr dann irgendwie schnell reingehen könnt?
Ja, absolut. Also was wir nicht machen können ist, da gibt es eine Fläche, da könnte man Photovoltaik drauf bauen und dann vergeben wir schon Kapital. Da ist ja noch gar kein Kapital notwendig. Da geht es mal darum, okay, wer ist der Verpächter, kriege ich die Fläche gepachtet, da muss ich zur Gemeinde gehen. Gibt es einen Netzeinspeisepunkt? Also da muss noch sehr viel Arbeit vorab getan werden. Da ist auch kaum Investmentkapital notwendig. Wäre uns auch zu früh, dort schon reinzuspringen. Wenn dann allerdings die Grundstücke angepachtet sind, es gibt die ersten Vorbescheide, das ist dann für uns schon ein investable Product. Also ab dann wird es halt investierbar, weil ich habe recht binäre Risiken, die ich ausschließen kann. Dann geht es nur noch um die Laufzeit und natürlich das Vertrauen in den Projektentwickler, dass er auch dieses Projekt wirklich aktiv umsetzen kann.
Du hast eben schon mal das Wort Risiken gesagt, dass du auch gerne dann entsprechend den Anlegern, Investoren gerne auch volle Transparenz über die Risiken gibst. Vielleicht willst du da nochmal auf den Punkt ein bisschen intensiver eingehen. Also die Frage, welche Risiken gibt es bei dem Thema Impact Invest in erneuerbare Energien, aber gleichzeitig, welche Vorteile auf der anderen Seite überwiegen denn, dass man sich letztendlich für ein Impact Investing entscheidet? Willst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, total gerne. Und ich finde es auch wichtig, nicht nur über Chancen zu reden, sondern auch über Risiken logischerweise. Und natürlich Gründer, Unternehmer, Seed-Investoren, die kennen das ganze Thema. Ich mache bewusst Investmententscheidungen. Das kann gut gehen, kann auch mal schief gehen. Es gibt halt drei Risiken, die wir immer sehen. Das ist das Marktrisiko, ein Baurisiko und so ein Betrugsrisiko. Betrugsrisiken kannst du maximal weit ausschließen, aber am Ende ist da immer ein kleines Restrisiko drin, dass der Notar, die Bank, der Gutachter, der Treuhänder irgendwo was im Schilde führt. Das können wir natürlich mit einem langen Track Record, mit guten Netzwerken, Partnerschaften auf ein Minimum reduzieren. Das ist immer ein Marktrisiko. Wir haben das Thema Politik schon angesprochen. Welche Förderung gibt es in der Zukunft? Sind sie nachhaltig? Kann ich sie fest einloggen? Habe ich sie für 20 Jahre, für 30 Jahre oder nur für die nächsten 2, 3, 4 Jahre? Du hast ein Abnahmerisiko. Was ist mit dem Strompreis gerade? Ne? Photovoltaik, Impact Investing. So bekomme ich in 20 Jahren die gleichen Strompreise wie heute. Ist es deutlich weniger, wird es deutlich mehr werden. Bei Immobilien hast du dieses Kaufrisiko. Zu welchem Preis bekomme ich es verkauft? Also das gehört alles zu diesen Marktrisiken. Und ich habe natürlich Baurisiken. So, da kann einfach schlechte Arbeit kann schon dazu führen, dass ein Projekt sich mal um 1, 2 Jahre verzögert, weil ich bestimmte Dinge vernachlässigt habe, nicht berücksichtigt habe. Und schon können irgendwann die Zinsen den Gewinn auffressen. Also das ist ein hohes Risiko beim Bau. Dann kann ich die Module oder halt den Mörtel, ja, das Holz für die Immobilien, auch einkaufen zu den kalkulierten Preisen. Das sind die drei Risiken und die probierst du natürlich auf ein Minimum zu reduzieren. Wir haben bei uns sehr viele Ex-Banker, die auch wie Banken prüfen, beurteilen. Wir haben gerade heute Morgen im All Hands gehört, bis zu 400 Dokumente pro Projekt wird bei uns eingereicht, abgelegt, dokumentiert, bis wir ein Projekt auch wirklich freigeben. Also da passiert einfach wahnsinnig viel in der Vorprüfung. Und dann reduzieren wir damit das Risiko auf ein Minimum. Also wir senken es deutlich, aber ein Restrisiko besteht. Mitigieren, also wie kann ich es ausgleichen, das Risiko, indem ich bewusste Entscheidungen treffe und einfach maximal breit streue, nicht nur ein Investment mache. Die Chancen, gerade bei Impact Investing, sind natürlich in unseren Augen sehr, sehr groß, aber natürlich sind wir auch Befürworter von unserem Modell, denn auf der einen Seite bekomme ich in einer Phase, wo ich natürlich irgendwie 2,5-3% bekomme aus Tagesgeld, habe ich die Chance, Renditen von 7-9% zu erzielen. Das ist einfach finanziell schon mal sehr attraktiv, gerade bei dem Thema Inflation und so weiter, dass ich immer schauen, dass ich den Markt auch ein bisschen outperforme. Und wir sehen es auch nur als Beimischung, ja. Trotzdem brauchst du deine Aktien, ETF, Rohstoffe, Tagesgeld, Girokonto, das gehört alles zum Vermögensaufbau, zur Kapitalanlage dazu. Aber halt auch solche Sachwerte, ja, die wir zugänglich machen über die Plattform. Und der zweite große Vorteil ist, ich bewege was. Ja, es ist eine Community, ich beteilige mich an spannenden Projekten im Bereich Immobilien oder hier Impact Investings, erneuerbare Energien. Das ist auch aufschlussreich. Man lernt eine ganze Menge, wenn man sich damit beschäftigt. So, wie viel Ausbau braucht eigentlich Deutschland, Europa, die Welt? Wo stehen wir beim Ausbau weltweit in Europa, in Deutschland? Was heißt eigentlich Photovoltaik? Wie funktioniert das Ganze? Kilowattstunden, Megawatt, was bedeutet das? Wie viel brauche ich eigentlich als Haushalt? Also es gibt viele Menschen, die beschäftigen sich mit diesem Thema. Dadurch, dass sie sich aber im Investment damit beschäftigen, lernen sie auch eine Menge dazu. Und natürlich, Energiewende, Klimawandel, die großen Buzzwords kennen wir alle. Da einen Beitrag zu leisten, also einen positiven Beitrag zu leisten beim Investment, hat natürlich auch einen emotionalen Stellenwert und einen emotionalen Vorteil on top auf das finanzielle Upside durch das Investment.
Jetzt ist natürlich für Anleger vor allem auch das Thema Rendite total spannend und wichtig. Wie ist denn deren Rendite bemittelt über natürlich all die Projekte, auch gesehen auf die letzten Jahre, wie sich eben erneuerbare Energien da entwickelt hat und vielleicht auch in Anbetracht dessen, dass 2030 ja ursprünglich mal geplant war, Deutschland zu 80% des Strombedarfs über erneuerbare Energien zu decken. Also das hat ja auch ein bisschen was als Rendite-Impact, glaube ich, aussagekraft.
Ja, also ich glaube, die Ziele werden gerade sogar übertroffen. Ja? Keiner weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht, ne? Thema Regulatorik, Politik, Förderung etc. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, diese Ziele zu erreichen. Und jeder, der sich an diesen Projekten beteiligt, leistet auch einen Beitrag dazu. Denn wir brauchen Milliarden Investitionen in die grüne Energie, um diese Ziele zu erreichen. Und jetzt kann ich dieses Feld den großen Investoren, den Institutionellen überlassen, den Banken überlassen, den PEs, also den Private Equity Fonds überlassen, die sehr stark in diesem Markt sich beteiligen, um Rendite zu machen finanziell, aber auch diese Impact-Rendite erhalten wollen. Und diese Möglichkeit bieten wir natürlich auch den Anlegern. Also sowohl echte Rendite, und hier sprechen wir von etwa 7-8%, das sehe ich dann immer, wenn ich investiere, wie viel Prozent bekomme ich pro Jahr, also welchen Zins pro Jahr erhalte ich auf mein Investment eigentlich, und natürlich dann diese Impact-Rendite, die es dann nochmal emotional on top gibt. Aber auch hier, ich habe es vorhin schon erwähnt, die meisten Leute wollen natürlich ein gutes Investment tätigen, aber es geht zu 90% eigentlich auch um eine Rendite. Auch das haben wir erfahren, wenn wir jetzt sagen, wenn wir haben ein tolles Projekt und bieten 1,8% Rendite an, dann würden wir sehr, sehr wenig Kapital einsammeln dafür. Das heißt, die Priorität der Anleger ist nach wie vor noch, eine gute Rendite mit einem kalkulierbaren Risiko zu erzielen. Und darunter kommt dann der Mehrwert der Impact-Rendite. Ändert sich vielleicht mal. Es gibt natürlich auch immer wieder mal Projekte mit 0% Rendite, die man irgendwo mal sieht auf der Welt, die auch funktionieren. Aber die Bereitschaft für 1-2% Kapital zu investieren ist noch am Ende sehr, sehr, sehr gering. Denn wenn ich schon Tagesgeld verfügbar bekomme per Knopfdruck für 3% heutzutage, dann ist es schwierig, Menschen zu begeistern für ein soziales Projekt oder ein ökologisches Projekt für 1% zu investieren. Deswegen legen wir nicht nur Wert auf die Nachhaltigkeit vom Investor, sondern auch auf eine vernünftige Rendite. Und mit 7-8% schlage ich natürlich Tagesgeld schon dann deutlich, dass es sich auch lohnt, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen.
Wenn ihr so ein bisschen oder wenn du so ein bisschen schaust aufs Ausland oder auf andere Länder in Europa, ist das, was ihr bietet, etwas Einzigartiges oder würdest du sagen, nee, gar nicht, das sind andere Länder viel weiter oder gibt es das Thema Impact Investment, es ist da viel weiter verbreitet. Hast du da Insights, die du teilen kannst?
Ich habe keine echten Insights jetzt gerade nicht weltweit. Es gibt ja auch verschiedenste Modelle von Impact Investing. Also wenn ich jetzt behaupten würde, wir sind der Einzige in Europa, dann wäre es wahrscheinlich eine glatte Lüge, ohne es zu wissen.
Ich glaube, das ändert sich jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen, ja. Die Weltordnung.
Also ich nur mal auf Deutschland geschaut, ja, alle großen Asset-Manager haben schon irgendwelche Impact-Funds mittlerweile für Immobilien, für Renewables, also es ist nicht so, dass es gar nicht accessible ist, also zugänglich ist für die normalen Kunden, das sind dann meistens offene Fondsstrukturen im Regelfall, die ich dann irgendwie besparen kann und mit einem Investment kann ich über die Banken beziehen und das ist schon mal ein guter Weg, ja, weil also lieber habe ich so ein Investment als gar kein Investment in dem Bereich. Wir glauben einfach durch dieses Asset-by-Asset-Finanzieren, ich baue mir mein eigenes Portfolio, da bist du Herr deiner eigenen Investmententscheidung. Du kannst selbst überlegen, wo möchtest du investieren, streust es selbst und hast einfach nochmal durch diese direkten Renditen von 7-8% pro Investment auch einen höheren Mehrwert. Aber es gibt verschiedenste Modelle, ob jetzt digital über eine Plattform, Fonds, ist auch natürlich ganz viel im Bereich Venture Capital, Private Equity, gibt es immer mehr Impact Funds, Impact Investment Boutiquen, Impact Inkubatoren. Also es tut sich so unglaublich viel. Und das ist eigentlich das Spannende an dem ganzen Markt halt auch, wie sehr sich diese Bereitschaft immer mehr erhöht, in Richtung Impact zu denken und nicht nur in die eigene Tasche sich die Rendite zu überlegen, die ich erzielen kann.
Exporo ist ja eine relativ große Plattform und erneuerbare Energien oder Impact Investing ist ja nur ein Teil dessen, was ihr macht. Jetzt habe ich neulich gelesen und bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass ihr neulich die Schwelle von 1 Milliarde Euro erfolgreich vermittelter Anlagegelder überschritten habt. Welche Rolle spielen denn dabei die Investments in die erneuerbaren Energien? Also kannst du uns da so ein bisschen Verhältnis geben und hat das einen maßgeblichen Einfluss auf diese Summe?
Jetzt würde ich super gerne sagen, ja, hat es extrem, hat es leider nicht. Die 1 Milliarde oder mittlerweile 1,1 Milliarden, das ist schon sehr stark noch durch Immobilieninvestments geprägt. Auch dort viele grüne Immobilienprojekte, also grüne ESG-Immobilienprojekte, die wir finanziert haben. Aber es ist noch sehr viel klassische Immobilienindustrie, Deutschland, Bestandsaufteilung, Projektentwicklung in Deutschland. Und die haben auch maßgeblichen Anteil. Erneuerbare Energien haben wir jetzt auch schon relativ viel Geld vermittelt, aber im Verhältnis zu diesen 1,1 Milliarden ist es halt noch zu wenig. Und unser Ziel ist natürlich, in den nächsten 2 Jahren auf 50-50 vom Volumen zu kommen, also 50% grüne Real Estate-Projekte, 50% erneuerbare Energien. Gibt auch schon einige Monate, da haben wir es halt dann mal hinbekommen, aber aktuell ist der Anteil noch eher bei 10-20% vom Neugeschäft im Bereich erneuerbare Energien im Vergleich zu klassischen Immobilienprojektentwicklungen. Und vielleicht für alle Hörer, man muss natürlich auch unterscheiden, was machen wir? Wir finanzieren ja immer Projekte mit einer Laufzeit von durchschnittlich nur 21 Monate. Das heißt, es gibt immer externe Projektentwickler, die haben ein Projekt, die haben eigenes Kapital, die haben im Regelfall auch schon Kapital von der Bank. Wir finanzieren diese Projekte, bis die halt fertiggestellt sind und verkauft werden. Und dann ist ja unser Anleger, geht dann schon wieder raus aus diesen Projekten. Also wir vermakeln ja keine Immobilienprojekte. Von daher muss man das noch ein bisschen trennen.
Jetzt redet man ja immer, wenn man Anlegerin ist und sich ein Portfolio aufbaut, sagt ja jeder clevere Berater, bitte achtet auf Diversifikation in deinem Portfolio. Wie sagst du oder was würdest du sagen, ist erneuerbare Energie ein Investment in da immer eine gute Diversifikation, die man im Portfolio haben sollte?
Objektiv und auch subjektiv würde ich auf jeden Fall natürlich empfehlen. Ja, dies ist keine Anlageberatung, mal kurz als Disclaimer. Aber persönlich bin ich der Überzeugung, du musst in verschiedene Assetklassen investieren. Also abgesehen davon, dass man Aktien hat, Tagesgeld, was ich schon erwähnt hatte, musst du auch bei den Real Assets schauen, dass du halt nicht nur Immobilien kaufst und nicht nur Windkraft, nicht nur Photovoltaik, sondern du musst halt immer streuen. Du musst aber auch schauen, wer arbeitet mit deinem Geld. Also ich würde sich der gleichen Person vertrauen und sagen, ich gebe alles mein Geld einer Person, die macht Immobilien, Renewables und vielleicht nochmal irgendwann Container oder Schifffahrt, grüne Schifffahrt. Sondern ich würde schauen, dass ich auch einzelne Darlehensnehmer denn da habe. Weil auch das ist eine Risikostreuung, nicht nur verschiedene Assetklassen, sondern auch, wer geht mit meinem Geld um, wer arbeitet mit meinem Geld, also wer investiert mein Geld eigentlich am Ende des Tages, dass ich auch dort eine breite Streuung natürlich erreiche.
Wir begeben uns langsam aber sicher auf, ich glaube, zum Ende des Podcasts hin, zumindest was die Zeit betrifft. Und da wir uns ja auch dem Jahresende quasi hinbewegen, doppeltes Wortspiel sozusagen, und der Jahreswechsel bevorsteht und ja viele Menschen in dieser Zeit immer schlaue, oft sehr schlaue Weissagungen aussprechen, wo glaubst du denn, geht die Reise hin? Also sowohl bei euch als auch in der Branche vielleicht, das würde mich interessieren.
Ja, sind diese 8 Minuten, die wir hatten, schon so schnell rumgegangen, dass wir am Ende sind. Das ist ja der Wahnsinn.
Ich sehe 37 Minuten 39 Sekunden.
Wow, fast 40 okay. Minuten. Ja, das war sehr, sehr kurz, war ich das schon mal vorab. Also ich glaube, aktuell, trotz der gesamten weltpolitischen Lage, diverser Unruhen, ne, Stürze in Syrien, ich meine, wir kriegen es ja nur alle live mit, das ist schon ein unruhiges Umfeld, glaube ich dennoch, gerade für uns auch hier in Deutschland, dass da schon so eine Trendwende gekommen ist. Wir haben jetzt über zweieinhalb Jahre Immobilienkrise gehabt. Es gibt sehr viele positive Indikatoren, Zinssenkungen, Transaktionen, Immobilienkäufe finden wieder statt. Also das sehe ich als sehr positiv. Bereich erneuerbare Energien, da ist noch sehr, sehr viel zu tun, aber es passiert auch eine ganze Menge. Auch der Markt ist nicht alles Gold, was glänzt, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben teilweise negative Strompreise, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, in der Mittagszeit. Wie speichere ich Energie? Wie viel Energie brauche ich überhaupt? Wie günstig ist die Energie in der Zukunft? Welche Förderung gibt es? Also auch das ist ein schwieriger Markt. Dennoch ist das erklärte Ziel ganz klar, 100% grünen Strom zu produzieren. Von daher sehe ich beide Assetklassen, mal zumindest auf Deutschland bezogen, als positiven Ausblick für die nächsten Jahre. Gerade um Belgien hatten wir eine sehr schwere Zeit hinter uns. Da ist so ein bisschen das Tal in unseren Augen durchstritten, geht jetzt weiter. Es wird wieder mehr gebaut, wird mehr angekauft. Das ist sehr positiv und das Gleiche sehen wir auch beim erneuerbare Energien. Von daher bin ich da positiv. Wer mich kennt, ich bin immer eher positiv als negativ. Von daher, ich glaube auch seit 7 Jahren, dass wir wieder aufsteigen. Vorher habe ich 20 Jahre geglaubt, dass HSV Meister wird. Also dennoch, glaube ich, ist das substanziell, was wir hier sagen können, dass wir am Markt sehen, diese Bewegung, dass wir wirklich positiv in die Zukunft blicken können. Und entsprechend positiv freue ich mich auch, dass Exporo da sehr gut positioniert ist mit 2 Assetklassen, Immobilien, erneuerbare Energien. Wir haben eine funktionierende Plattform. Wir haben ein profitables Geschäftsmodell aufgebaut in den letzten 11 Jahren, sodass wir auch da in den nächsten Monaten und Jahren wirklich auch viel mehr leisten wollen, viel größeren Beitrag leisten wollen mit unseren Anlegern zusammen, was wir dort im Bereich Energiewende unterstützen können. Und das ist halt nicht nur Ausbau Photovoltaik, sondern natürlich auch grüne Immobilieninvestments und diese beiden Assetklassen einfach ja, digital, einfach und schlank jedem zugänglich zu machen. Das ist unsere Mission seit der Gründung, ja, Demokratisierung von Sachwerten, von Investments und das werden wir auch in den nächsten Jahren, da werden wir die Fahne sehr hochhalten.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich finde es sehr lobenswert, dass es solche demokratisierten Anlageklassen gibt, wo man mit schon kleinen Beiträgen wirklich auch zu was Positiven und zum Beitrag der Energiewende was beitragen kann. Also Simon, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die Insights, vor allem aber auch für so ein bisschen Begriffsdefinitionen, die wir heute betrieben haben. Gerade was bedeuten denn digitale Investments oder was ist Impact Investment? Ich wünsche euch auf jeden Fall für 2025 ganz, ganz viel Erfolg und ich glaube, diejenigen, die sich interessieren, finden euch auf exporo.de. Genau, können sich da natürlich nochmal schlau machen. Vielen Dank für das Gespräch heute, Simon, und ich sage bis zum nächsten Mal.
Danke euch, schöne Weihnachtszeit.
Vielen Dank.